Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Simon und ich bin wie immer begleitet durch meine unfassbar breiten Co-Hosts Tim und Tom. Heute geht es in einen neuen Buchclub und zwar mit einem Autor, der mir sehr, sehr am Herzen liegt. Es geht um Friedrich Hayek und der Weg in die Knechtschaft, The Road to Serfdom. Das Buch ist damals 1944 gegen Ende des Zweiten Weltkriegs rausgekommen. Hayek als solcher, wer ihn nicht kennt, er ist ein Ökonom gewesen, hat tatsächlich irgendwann mal das Äquivalent des Nobelpreises bekommen. Ihr merkt schon, es ist eine kleine Fortsetzung in dem, was wir damals schon hatten. Als wir letztes Mal über einen Nobelpreisökonom geredet hatten. Allerdings heute in einer etwas anderen Fassung. Wie gesagt, 1944 rausgekommen. Lustigerweise war das Buch anfangs recht schwer zu bekommen aufgrund des Papiermangels, weswegen es auch verschiedene gekürzte Versionen des Ganzen gab. Ich habe tatsächlich zwei verschiedene Versionen gelesen. Das eine ist schon bestimmt 5-6 Jahre her. Das war eben die gekürzte Version, dann jetzt nochmal für die Vorbereitung die längere Version. Ja, tatsächlich sehr interessant, denn Hayek an sich als Ökonom schreibt dann hier ein Werk, welches doch sehr, sehr politisch ist in seiner Natur, sehr, sehr vielleicht auch die Philosophie dahinter angeht. Und ich finde, das muss man ihm tatsächlich zugutehalten, denn fast keiner der, ich würde sagen, modernen Ökonomen, ich sage jetzt mal so ab Ende des 19. Jahrhunderts, hatte sich eigentlich in dieses Gebiet reingewagt. Also man hat vielleicht nochmal so jemanden wie einen Ludwig von Mises oder einen Schumpeter mit seinem Kapitalismus, Sozialismus und Demokratiewerk, was sich eben in diese Arena wagt. Und ich glaube, für Hayek selbst war das Ganze auch ein, ja, etwas, was ihm am Herzen lag. Also man merkt das schon sehr. Ja. Also zu seinem Hintergrund, er ist gebürtiger Österreicher, hat tatsächlich damals im Ersten Weltkrieg gekämpft. Kleines Detail, er war irgendwie jemand, der an der tatsächlich Luftwaffe, glaube ich, irgendwie gesessen hat. Irgendwie sowas. Ah nee, tatsächlich Artillerie, sozusagen hat Artillerie-Koordinaten berechnet. Luftkampf war damals im Ersten Weltkrieg tatsächlich nicht so am Rocken noch nicht, aber natürlich dann später. Anyway, irgendwann ist er dann in seine fast schon adoptierte Heimat nach England gekommen und aus dieser Perspektive schreibt er das Buch natürlich auch. So viel zu, ich will es erstmal sagen, seinem groben Rahmen. Ja, er ist auch irgendwie als der Weiterbegleiter der ökonomischen Schule, der österreichischen Schule der Nationalökonomie nach Ludwig von Mises natürlich, unter dem er auch, gelernt hat, ein wenig zumindest aufgekommen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Rahmengebung des Ganzen, das Setting. Und ich will sagen, lasst uns gleich mal ein bisschen reinstarten mit einem Review. Wie fandet ihr das Buch?
Also als erstes mal das, was ich an Hayek immer schon sehr zu schätzen weiß, ist, er ist einer von denen, die sich trauen, selber zu denken. Und man merkt auch natürlich, dass er einen starken Einfluss hat von der österreichischen Schule, was seine gesamte ökonomische Arbeit angeht, aber natürlich auch sein politisches Werk mit Weg zur Knechtschaft. Und trotzdem sieht man aber auch bei Hayek, dass er sich in vielen Bereichen untypisch für die österreichische Schule doch recht weit auch in manchen Dingen vom Kern wegbewegt. Und das ist was ich persönlich sehr sympathisch finde, weil er einfach, wie gesagt, jemand ist, der für sich selbst denkt und der sich auch traut. Und dazu gehört schon einiges. Ich meine, können wir uns vielleicht heutzutage nicht mehr so vorstellen, aber zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges Bücher zu schreiben als angesehener Akademiker, wo man ja auch davon ausgehen kann, dass diese Worte einiges an Gewicht international finden, Bücher zu schreiben, die Systeme wie Nazi-Deutschland oder die Sowjetunion in schärfster Weise kritisieren, hat natürlich immer auch seine gewissen Risiken mit sich gebracht. Und das ist schon eine besondere Art von Mut, die man dafür braucht. Und ich finde das auf jeden Fall bewundernswert. Das Buch an sich, wir hatten das im Vorfeld schon mal abgesprochen, dadurch, dass wir uns mit den Themen schon seit langer Zeit beschäftigen, muss man ganz ehrlich sagen, das war jetzt nichts groundbreaking Neues, was er da verfasst hat. Im Lichte dessen, dass wir ja heutzutage schon Zugang haben auf all das, was danach publiziert wurde. Damals war das natürlich ganz anders. Damals war das ein Aufschrei, ein politisches Werk eines angesehenen Ökonomen, der damit wirklich eine Welle auch geschoben hat. Und für alle diejenigen, die sich noch nicht mit dem Kontext der ökonomischen Schule der Österreicher auskennen, würde ich sagen, ist das Buch auf jeden Fall sehr, sehr gehaltvoll, weil viele Konzepte, beziehungsweise eigentlich fast alle groben Konzepte der österreichischen Schule irgendwie damit untergebracht werden und auch von Hayek so verpackt sind, dass man meiner Meinung nach das ohne Vorkenntnisse auch lesen könnte, wenn man sich die Zeit nimmt, dann auch mal zu reflektieren, darüber nachzudenken, was er genau meint. Und kleiner Hinweis, wir machen euch den Link zur kostenlosen PDF in die Beschreibung. Also diejenigen, die da mal durchstöbern wollen, können das gerne tun. Wie gesagt, das Copyright ist schon lange abgelaufen. Das ist mittlerweile einfach free to download. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Das ist ein breites, sehr politisch bildendes Werk. Und es ist eigentlich so eine sehr gute Grundlage, glaube ich, für alle, die sich mal ausnahmsweise nicht mit Kapitalismuskritik, sondern mit vielleicht Sozialismuskritik auseinandersetzen wollen. Und meiner Meinung nach ist das etwas, was man auf jeden Fall mal tun sollte. Und deswegen von mir eine klare Empfehlung. Hayek hat nicht umsonst den Nobelpreis gewonnen. Margaret Thatcher hat, als sie Premierministerin von England wurde, nicht umsonst Road to Serfdom, also die englische Version von Weg zur Knechtschaft, hochgehoben und gesagt, this is what we believe in. Ja, es ist ein Klassiker der Politgeschichte und allein deshalb schon, denke ich, ist es die paar Stunden wert, die es braucht, da durchzugehen.
Ja, das ist sehr, sehr starke Einleitung von euch beiden. Ich habe aber auch tatsächlich nichts anderes von euch erwartet. Mich schon ein bisschen heute darauf eingestimmt, dass ich sehr viel von euch hören werde, was mich nochmal tiefer in das Werk reinbringt. Ich bin ja wahrscheinlich derjenige, der den Blick des Außenstehenden beim Lesen des Werkes hier einnehmen muss, auch wenn ich sage, das hat mich schon alles sehr, sehr gut getroffen, was er geschrieben hat. Ich mag auch den Schreibstil, es ist spannend zu lesen, es ist nicht, man schläft jetzt nicht ein, die Kapitel sind auch, finde ich, in einer Länge gehalten, die man sich einfach sehr gut reinziehen kann. Also an der Stelle, wichtige Empfehlung von dir, Tim, dass wir die PDF noch anfügen, für alle, die mal selber reinlesen wollen, für alle, denen das Lesen vielleicht zu viel ist. Es gibt natürlich auch Vertonungen auf YouTube, die man sich reinziehen kann. Sicher lohnenswert, sich damit zu beschäftigen. Ich fand es aus der Sicht interessant, dass Hayek ja verschiedene Begrifflichkeiten auch in diesem Buch eingeführt hat, die mir schon so untergekommen sind, die ich aber erst jetzt durch die Lektüre nochmal für mich besser verstanden habe, beziehungsweise jetzt auch eher weiß, wo die herkommen, so wie der Begriff der neuen Freiheit zum Beispiel oder auch der Individualismusbegriff, den Hayek entwirft im Buch. Das sind für mich schon nochmal wertvolle Denkanstöße gewesen beim Lesen. Und mir ist das jetzt, also na klar ist es krass politisch, aber mir wäre es jetzt nicht so aufgefallen, dass das eine Ausnahme ist. Ich habe das eher so gelesen, dass ich es als irgendwie Orwellsches Werk wahrgenommen habe. Also es hat bei mir sehr viele Resonanzen ausgelöst, so in Bezug auf unsere damalige Folge zu 1984 zum Beispiel. Aber auch jetzt im Hinblick auf unsere erst kürzlich erschienene Folge im Vorfeld der Europawahl fand ich sehr interessant, mir immer wieder Gedanken darüber zu machen, wie hätte sich jetzt so ein Hayek entschieden, wenn er vor der Wahl gestanden hätte, vor der wir standen jetzt bei der Europawahl. Sollte man die EU weiter stärken? Sollte man die weiter aufbauen? Ist das nicht noch ein erweiterter Prozess des Kollektivismus, der da stattfindet? Und müsste sich ein Hayek nicht entschieden dagegen positionieren? Also das sind alles so interessante Fragen, die mir durch den Kopf gegangen sind beim Lesen. Und man merkt es, mir hat es sehr gut gefallen und ich freue mich jetzt, mit euch drüber reden zu können.
Sehr, sehr coole Punkte. Danke für eure Einschätzung, die ihr ja alle gebracht habt. Beispielsweise das letzte Kapitel, wenn man das liest, geht eben um diese supranationalen Entitäten, wie beispielsweise eine EU. Er fängt damit an mit der League of Nations, sozusagen dem Vorgänger der Vereinten Nationen, und sagt halt irgendwie, dass ein Management auf dieser Ebene vielleicht recht unmachbar ist. Du hast auch vorhin gerade schon angesprochen, jetzt hat nur so ein paar Punkte, die mir aufgefallen sind. Tim, du sagst, es ist Sozialismuskritik. Ich glaube, Hayek als solches würde das wahrscheinlich unterschreiben, aber er würde es noch weitergehen, sagen und sagen, es ist nicht nur Sozialismus, es ist Kollektivismus. Denn diese ganzen Strömungen, und er kritisiert ja hauptsächlich den Nationalsozialismus, wie er ihn damals 1944 natürlich oder in den Vorjahren, bevor dessen Erscheinung, gesehen hat in Deutschland. Vor sozusagen der Erscheinung des Werkes gab es natürlich schon ein paar Erscheinungen des Sozialismus und des Kommunismus, natürlich in Sowjetrussland. Allerdings war natürlich Deutschland das etwas drückendere Problem, sag ich damals. Und ich weiß natürlich, also natürlich hat er ja schon eine gewisse Anerkennung damals gehabt, als er das geschrieben gehabt, aber er war jetzt halt nicht super bekannt, würde ich sagen, 1944. Ja, wenn wir uns überlegen, er hat genau 30 Jahre später hat er erst seinen Nobelpreis bekommen. Tatsächlich die Rede, die er damals gehalten hat zum Nobelpreis, das müssen wir auch mal irgendwann zum Thema machen. Das ist eine meiner Lieblingsreden, die ich jemals gelesen habe. Aber that's besides the point. Ich würde vorschlagen, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, die ich wirklich gerne angebracht haben würde. Und tatsächlich in der Einleitung spricht er darüber, dass die Nationalökonomie oder die Volkswirtschaftslehre, je nachdem, wie man das nennen möchte, heutzutage einen falschen Ruf hat. Und das ist, würde ich sagen, damals schon so gewesen und heute ist es noch viel schlimmer. Und es wird nämlich als Managementlehre angesehen. Es geht im Prinzip darum zu sagen, okay, wie ist diese Maschine zusammengesetzt und wie kann ich diese Maschine so steuern, optimal, dass irgendetwas, was ich aus dieser Maschine heraushaben möchte, im Endeffekt auch entsteht. Und das ist natürlich sehr, sehr im Gegensinne von dem, was die österreichische Schule und natürlich auch was Hayek dann später dann auch irgendwo sagen, denn ihn, wenn man ihn irgendwo kategorieren müsste, ist er sehr stark unter den Komplexitätsforschern, ja, sagt, okay, ich habe irgendwie hier ein komplexes System und das kann ich nicht wirklich versuchen, in singuläre Kausalitäten zu unterteilen. Und genau das würde man ja machen, wenn man versuchen würde, eine Gesellschaft und eine Wirtschaft als solche aufzuteilen und dann die einzelnen Teile sich anzuschauen und zu gucken, okay, wie kann ich das hier lenken und dann kommt das hier raus und sowas. Und wenn man eben beispielsweise so eine Brille aufsetzt, dann funktioniert das gar nicht mehr. Dementsprechend, und dann kommen wir gleich schon auf dieses Planargument, und das hat er zusammen mit Mises damals ja sehr, sehr stark angegriffen. Ich weiß nicht, ob wir später nochmal drauf eingehen, einen kleinen Exkurs. Haben natürlich gesagt, das ist überhaupt nicht machbar, dieses Argument. Natürlich, und ich glaube, hier ist es auch sehr wichtig zu sagen, sie kritisieren sehr, sehr selten die Ziele, die beispielsweise ein Kollektivist hat. Außer jetzt natürlich, wenn das Ziel ist irgendwie die Auslöschung eines Volkes oder sowas. Aber häufig ist es ja irgendwie mehr Gleichheit, mehr soziale Gerechtigkeit oder irgendwie sowas. Sie kritisieren hauptsächlich die Mittel, die eingesetzt werden, um das zu erreichen. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigen Punkte, die man in dem Aspekt, wenn es immer darum geht, die Kritik eines solchen Mannes wie Hayek oder sowas in Kontext zu setzen.
An der Stelle schon mal ein ganz interessanter Punkt, wo ich mir auch im Vorfeld mit gerade in Bezug auf die Planungskritik viel Gedanken gemacht habe, wo es im Endeffekt ja mittlerweile auch in der ökonomischen Theorie diese Aussage gibt, dass Firmen sozusagen Inseln der Planwirtschaft im kapitalistischen Ozean sind. Ein Satz, den du mir zum ersten Mal erzählt hast, Simon. Und das Interessante daran finde ich jetzt, lasst uns mal darüber nachdenken, wie viele Leute auf der Welt, vielleicht prozentual gedacht, führen denn tatsächlich ein Business? Und wir wissen die Antwort sicherlich nicht, aber der Prozentsatz ist klein. Es ist nicht viel. Also es ist sicherlich kein zweistelliger Prozentsatz an Leuten, die selbst ein Business führen. Und der Grund dafür ist, glaube ich, recht naheliegend. Also ich habe das jetzt selbst in meiner Arbeit die letzten Monate gemerkt, bei dieser Fabrik für Startups sozusagen, da arbeiten wirklich absolute Ausnahmemenschen, die 3, 4, 5 Unternehmen gleichzeitig wirklich hochziehen, von 0 auf 100. Und die Menge an Arbeit und an komplexen Tasks, die diese Leute lösen müssen jeden Tag, die ist absurd. Also wenn man ein Unternehmen aufbaut, dann hat man so viele komplexe Aufgaben, wie Simon vorhin sagte, wo man eben keine A-to-B-Teilkausalität herstellen kann. Es ist nicht nur, weil ich jetzt den und den anrufe, dass ich dann das Produkt gleich verkauft habe, sondern da ist überall noch ein komplexer Prozess dahinter. Und diese Aufgaben, die sind unglaublich schwierig. Und wenn man jetzt überlegt, dass es schon so unglaublich schwierig ist für ein einzelnes Business, diese Planprozesse, die man ja in gewisser Weise machen muss, damit die Organisation funktioniert, zu gestalten, dann kann man vielleicht mal anfangen, so spaßeshalber zu extrapolieren, wie schwierig das denn wäre für 1 Million Businesses, oder wahrscheinlich gibt es in Deutschland insgesamt schon einige 100.000 allein in Deutschland. Und das zu koordinieren, das ist ein Task, der so lächerlich ist, das als Argument zu bringen, man hätte heute genug Daten oder man könnte anhand der Konsumentenaussagen auf Social Media und sowas, das alles planen. Das ist einfach absurd. Also diese Management-Lehre, die ist im BWL-Sinne durchaus in Ordnung, dass man sagt, hey, wir versuchen euch beizubringen, wie man ein Business oder vielleicht auch zwei Businesses parallel managen kann. Was sind die grundlegenden Prinzipien, die man braucht, um so ein Business hochzuziehen? Aber auf Nationalökonomie-Ebene ist es ein Argument, was nicht mehr funktioniert, weil niemand kann irgendwo oben sitzen und dann vom Bundestag aus oder vom Büro der Bundesbank oder was auch immer von da aus sagen, hey, so ist es, wie wir es jetzt in Zukunft machen und dann ist es der gute und der richtige Weg. Das funktioniert nicht. Also wir werden sicherlich noch darauf zurückkommen, auf diese ganze Planungsdebatte, dass es auch manche Leute gibt, die wirklich abstruse Ziele haben. Aber abseits dessen ist auch einfach der Prozess nicht mal, dass es irgendwie unethisch ist oder dass ich dagegen bin oder so, sondern es ist einfach eine faktische Unmöglichkeit, dass effizienterweise in Anführungsstrichen richtig zu gestalten.
Eine Kritik der Mittel.
Das ist schon eigentlich ein ziemlich interessanter Einstieg, weil dieses Problem der Planbarkeit, das haben wir ja nicht nur in der Ökonomie, sondern auch in allen Bereichen. Das Hauptproblem dabei ist, dass Menschen in der Lage sind, Prozesse runter zu rationalisieren und auch Prozesse zu abstrahieren. Und dann erschaffen sie sich Utopien der Planbarkeit, also Teilsysteme, die planbar erscheinen und die zu einem gewissen Grad auch extrem planbar sind. Also ich würde jetzt zum Beispiel mal sagen, wenn wir uns die Biologie anschauen, dann haben wir die höchste trophische Ebene, das sind Ökosysteme oder das globale Ökosystem. Dann gehen wir immer weiter runter in der Komplexität und irgendwann sind wir dann zum Beispiel bei Ackerflächen angelangt oder wir machen es noch kontrollierbarer, dann sind wir bei Gewächshäusern angelangt und dann haben wir vielleicht in einem Gewächshaus-Szenario so ein kleines Utopia der Planbarkeit. Also wir wissen ganz genau, wenn wir bestimmte Ressourcen da reinschmeißen, dann kriegen wir so und so viel Ertrag da wieder raus. Und da treten nur sehr selten Ereignisse auf, die halt wie so schwarze Schwäne sind und dann irgendwas so aus dem Gleichgewicht bringen, dass wir keine Planbarkeit mehr haben. Zum Beispiel irgendein neuer Schädling trifft auf oder eine Pflanzenkrankheit, mit der man nicht gerechnet hat. Und dann weiß man nicht, was man dagegen machen kann. Dann hat man einen Ernteausfall. Aber ansonsten hat man die längste Zeit ein sehr planbares System erschaffen, indem man die Komplexität so weit runterrationalisiert hat, bis es eben machbar war. Der Nachteil daran ist, dass man unterwegs immer mehr Benefits über Bord geschmissen hat, die zuvor Teil des Spiels waren, das man nicht verstanden hat, weil es zu komplex war. Und das ist ja in der Ökonomie genau derselbe Prozess. Also man rationalisiert alles so weit runter, bis man denkt, okay, das kann ich kontrollieren und da kann ich einen Plan für machen. Aber dass das System eigentlich davon lebt, was auf den höheren trophischen Ebenen zufällig und nebenbei passiert, weil Ausnahmephänomene in der Regel zum Tragen kommen können, das ist halt das, was dann immer ja wegabstrahiert wird aus der Überlegung. So habe ich das zumindest aufgefasst.
Da würde ich gleich mal ein Feedback zu geben wegen dem Garten- oder Gewächshaus, weil ich die Analogie super finde. Also stellt euch vor, ihr habt dieses System vor euch mit dem Gewächshaus. Und der springende Punkt, wo sich jetzt das globale Ökosystem und das Gewächshaus unterscheiden, ist, Tom kann sich jetzt einen Plan machen von dem Gewächshaus und sagen, hey, ich brauche zum Beispiel so und so viel Kilo für das nächste Jahr von dem Dünger, von dem Dünger, von dem Dünger. Kann sich diesen Dünger kaufen und kann dann sozusagen von außen in sein System eine neue Ressource integrieren und das so planen, dass seine Erträge steigen. Was aber jetzt, wenn man die ganze Welt betrachtet, eben sehr, sehr schwierig wird, von außen irgendwo Ressourcen einfach so einzuführen, weil jeder Dünger, den Tom kauft, kann ja irgendjemand anders nicht mehr kaufen, weil dieser Dünger ist ja dann weg. Und genau das bringt uns dahin, dass wir eben keine Lösungsansätze mehr haben, sondern nur noch Trade-offs, wo wir immer abwägen müssen, ist diese Ressourcenallokation denn jetzt sinnvoll? Weil wenn Tom das geschlossene Gewächshaus vor sich hat und er sagt, ich kaufe mir jetzt Dünger, dann hat er ja keinen Schaden davon, dass er den Dünger kauft, sondern er hat ja einfach nur den Benefit. Und sein System, das kleine Gewächshaus, hat auch nur den Benefit, weil der Stickstoff, den er da gekauft hat zum Beispiel, der fehlt ja dann nicht im Gewächshaus an anderer Stelle, sondern der kommt einfach dazu. Aber wenn man die Erde als solche betrachtet, das gesamte System, dann funktioniert das eben nicht mehr. Und das ist ein sehr lustiges, da gibt es viele lustige Beispiele, wie man in der Geschichte versucht hat, die ganze Nationalökonomie eben wie so ein Gewächshaus zu behandeln. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist der große chinesische Führer, der dann entschieden hat, wir brauchen jetzt ganz viel Stahl, damit wir industrialisieren können. Und dann hat er einfach gesagt, ja, wir machen jetzt so, dass die Bauern einfach so Stahl produzieren dürfen und können dafür abholzen im Wald, was sie wollen. Dann können sie einen Stahlofen bauen und dann können sie da Stahl verkaufen an die Regierung. Erstmal ein super Plan, ne? Die Bauern haben mehr zu tun, können Geld verdienen und die Regierung hat Stahl. Ja, was sie jetzt nicht bedacht haben, war, dass die Bauern gemerkt haben, dass sie da viel mehr Geld verdienen können als mit Essen machen. Und dann haben die auf einmal den ganzen Wald abgerodet, damit sie Feuerholz hatten für ihre kleinen Stahlöfen. Hatten aber, weil Stahlöfen einfach skalierbar, also positive Skalenerträge haben, die müssen eine gewisse Größe haben, damit es effizient ist, haben dann aber im Prinzip einfach nur den ganzen Wald abgeholzt, nicht besonders viel Stahl hergestellt und die Chinesen hatten nichts mehr zu essen. Und das ist halt so eine Verkettung, die hat vorher keiner so kommen sehen, da hat keiner dran gedacht, dass das eventuell passieren würde. Die haben alle gedacht, vielleicht machen die nebenbei mal eine Stunde oder zwei am Wochenende vielleicht ein bisschen Stahlproduktion, aber es war halt nicht so. Und das sind immer solche, ja, Tom hat vorhin gesagt, schwarzen Schwäne, so könnte man es vielleicht bezeichnen, ist natürlich in gewisser Weise dann auch man-made das Problem, aber das sind schon so Verkettungen, die man nicht hätte vorhersehen können. Und das sind so Probleme, wenn man die nicht versteht, wirklich im Kern, dass man die eben nicht modellieren oder lösen kann, dann läuft man zwangsweise in so ein Problem rein. Ich meine, ein Beispiel, was ihr vielleicht auch kennt, sind die Schlangen in Indien zur Zeit der britischen Kolonie. Na, da gab es immer so viele Schlangen und dann haben die sich alle aufgeregt, dass es so viele Schlangen gibt. Und dann haben die britischen Kolonialisten gesagt, gut, wir werden die Schlangen einfach los. Und sie fragt, ja, wie wollt ihr das machen? Ja, wir setzen ein Kopfgeld auf Schlangen aus. Jeder Inder, der zu uns kommt und eine Schlange bringt, der kriegt so und so viel Geld dafür, dass er die Schlange halt kaputt gemacht hat und herbringt. Was ist passiert? Die Inder sind wie die Verrückten mit Schlangen dahin gegangen, weil die angefangen haben, im Hinterhof Schlangen zu züchten. Und am Ende waren einfach noch viel mehr Schlangen überall, weil die jetzt halt irgendwie Geld wert waren. Und das waren sicherlich auch, Simon würde sagen, unintended consequences.
Ja, also auf jeden Fall, das ist eben Teil dieser Calculation Debate, wie sie damals hieß, im deutschen Berechnungsdebatte, Calculation Debate, hat tatsächlich wo fast schon falsch hingeführt. Denn das, was ihr gerade so gesagt habt, das ist irgendwie so, okay, hätte man das einfach nur berechnen können, so, dann wäre das schon klar gewesen. Und damals, sage ich mal, im 20. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, hatte man solche Leute wie Leon Walras oder sowas, die gesagt haben, hey, wir haben ja eigentlich ganz viele lineare Gleichungssysteme, die können wir doch einfach alle aufschreiben und dann lösen und so. Und das ist eben dieses Berechnungsproblem. Das geht allerdings noch viel, viel tiefer, denn wir wissen gar nicht, was sind denn überhaupt die Präferenzen der Leute, was wird denn überhaupt gebraucht? Ja, ich weiß gar nicht, was ist der Preis denn von irgendwas? Ich will aber ehrlich gesagt ein bisschen wegkommen davon, denn das Argument, also wie gesagt, nicht, dass Hayek diese Argumente und diese Kritik nie gebracht hat, denn ich glaube, was er hier bringt, ist ein ganz anderes Argument, nämlich er kritisiert das Ziel an sich. Er kritisiert hier nicht mal die Mittel, sondern er kritisiert das Ziel des Plans an sich. Ja, wieso wissen wir, dass das genau das Ziel einer Gesellschaft sein sollte, welches wir in diesem Plan hier verfolgen. Ja, also wir haben irgendwie einen Plan, der aufgestellt wird, aber wir wissen gar nicht, ob das der ist, der jetzt irgendwie, okay, vielleicht ist es die Mehrheit der Bevölkerung, aber dann haben wir auch irgendwie eine Mehrheitsdiktatur wieder. Und ich meine, das sind Probleme, mit denen wir uns schon häufig in Folgen auseinandergesetzt haben, beispielsweise in unserer Demokratiefolge. Und auch er bringt das Beispiel, dass Hitler an sich damals demokratisch legitimiert war, als er gewählt wurde. Ne? Und an sich bis beispielsweise Ende des Zweiten Weltkriegs, dass die groben Spielzüge und Spielregeln der Weimarer Republik nie ausgehebelt wurden. Und man im Prinzip auch hier eine demokratische Legitimation hatte. Und ich glaube, das ist eher den Kritikpunkt, den ihr hier anbringt. Wie gesagt, das Kalkulationsproblem, da gibt es andere Werke seinerseits, die wir gerne irgendwann besprechen können. Aber ich glaube, man sollte hier schon auf die jeweiligen, also ich glaube, das Werk bietet sehr, sehr viel beispielsweise an, nämlich irgendwie ich finde diese Debatte rund um Individualismus versus Kollektivismus ganz interessant. Ja? Und er hat an dieser einen Stelle hat er beispielsweise einen sehr, sehr interessanten Gedanken, den ich so noch nie hatte, und zwar, dass beispielsweise Sozialisten wer auch immer das jetzt halt sein möchte, den Kapitalismus sehr stark, sag ich mal, kritisieren, nicht aufgrund von ökonomischen Grundlagen, sondern dahingehend, dass der Kapitalismus eine inhärent individualistische Herangehensweise und Denkweise auf das Leben ist. Und ich finde, er macht sehr, sehr viele interessante Punkte, die er nicht ganz mit Grundlagen unterfüttert. Beispielsweise sagt er, dass wir dass viele Leute den Kollektivismus so nehmen, um ihre eigene Moral auszuhebeln und sagen, okay, ich kann irgendwie meine moralische Obligation auf das Große und Ganze legen. Und so. Ja, irgendwie der große Führer hat gesagt, oder alle anderen haben das so gemacht, also mache ich das auch. Ja, wir sehen diese Beispiele oder haben diese damals beispielsweise auch im Zweiten Weltkrieg gesehen. So, ja, es hat halt irgendwie jeder gemacht und niemand ist irgendwie aufgestanden. All diese Sachen, weil wir die Moral eben auf das Kollektiv ablegen können. Und beispielsweise beschäftigt er sich auch mit Konzepten wie wenn ich beispielsweise meine eigenen, also Virtue, wir hatten auch schon eine Folge darüber gehabt, über Virtuous Behavior. Und im Prinzip sagt er halt, naja gut, wenn ich meine Verantwortung gegen wem auch immer nicht mehr mir verantwortlich gegenüber bin, sondern irgendjemand anderem und das ist einfach nur noch ein Befolgen von Befehlen ist, ob das dann wirklich überhaupt noch eine solche Handlung ist oder ob das dann vielleicht einfach nur noch das Befolgen von Befehlen ist. Und eine Folge daraus, die er da zieht, ist, dass halt Moral im Prinzip ein Konzept ist, nur was im Individualismus bestehen kann. Was ich auch sehr interessant finde, er hat es meiner Meinung nach nicht ausreichend gut begründet, aber ich fand es einen interessanten Denkanstoß.
Ist das nicht schon eine Begründung in sich, zu sagen, dass das Outsourcing der Entscheidungshoheit an sich einfach schon jegliche Moralität der Handlung obsolet macht? Ja. Weil sie sozusagen die Dignity of Action schon verloren ist, wenn du die Agency outsourced. Oh Gott, das war jetzt kein deutscher Satz.
Aber ja, es ist die Frage, ich glaube, vielleicht findet man noch das ein oder andere Loch in dem Argument, aber ich finde es auf jeden Fall einen sehr, sehr interessanten Denkansatz. Und wenn man sich das Ganze empirisch betrachtet, dann sieht man das ja häufig auch in dem Verhalten von Menschen in Systemen, die entweder sehr, sehr stark individualistisch oder sehr, sehr stark kollektivistisch geprägt sind.
Was übrigens auch vielleicht ein interessanter Denkanstoß an der Stelle ist, wenn wir ein System haben, in dem der Nationalstaat zum Beispiel größtenteils individualistisch organisiert ist, dann erlaubt das ja trotzdem partiell den Leuten, die kollektivistische Präferenzen haben, das für sich untereinander so zu gestalten, andersrum aber nicht. Ja. Und das ist vielleicht schon mal ein sehr wichtiger Punkt, wenn wir darüber nachdenken, was ist denn die Grundlage, in der wir ein Staatsgebilde oder ein Gemeinschaftsgebilde wie die EU aufbauen müssen? Und wenn ich das jetzt so sage, klingt das eigentlich total logisch, dass man sagt, okay, man muss es individualistisch auf individualistischen Pfeilern aufbauen und die kollektivistischen Handlungsweisen eben einfach zulassen, wenn die Leute das wollen. Aber das, was passiert, scheint mir zumindest so, ist meistens genau das Gegenteil, dass man versucht, den größeren, immer größer werdenden Suprastaat zu aggregieren und immer kollektivistischer zu gestalten. Und die Frage, die sich mir immer stellt, ist, warum passiert das so, wenn doch die Antwort eigentlich so einfach ist? Und ich glaube, die Konsequenz oder der Grund dahinter, besser gesagt, ist der, dass es immer Leute sind, die irgendwelche Positionen in diesem Staat füllen müssen. Und die Leute, die Positionen füllen, haben natürlich einfach mehr Spaß dran, wenn sie sagen, hey, ich leite die Zentralbank, ich bin der Macher der Wirtschaft, ich bin der Europa nach vorne bringt, anstatt wenn sie sagen, ich leite die EZB und wir machen eigentlich nichts anderes, als halt einfach ja, Tagezeiten zu konsolidieren und sonst halten wir die Fresse. Es klingt einfach nicht spannend. Das wäre vielleicht für die Gesellschaft viel besser, aber es klingt einfach nicht spannend, wenn sie sagen, so wie im Tower of Mordor hier in Basel, ganz lustige Anekdote, weil da sitzt ja die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Das sieht auch aus wie der Tower of Mordor, dieses Gebäude. Und das ist ja nicht Teil der Schweiz. Also wenn ich da hinlaufe und ich gehe einen Schritt weiter über den Bürgersteig rüber, dann verlasse ich ja das Schweizer Staatsgebiet. Also dieses Bankgebäude ist nicht Teil irgendeines Landes. Es hat seinen eigenen Rechtsrahmen sozusagen. Und das klingt ja dann auch cool und dann würde man so denken, boah ja, die leiten im Hintergrund die Weltwirtschaft und ziehen die Strippen und so, das sind die Fädenzieher. Aber im Endeffekt ist es halt nichts anderes als die weltweit größte Buchhaltungszentrale. Ja, und das ist halt einfach nicht sexy. Das ist einfach nicht sexy.
Was ich glaube, warum man sich den Kollektivismus ganz gut schönreden kann, ist, dass man einfach ein anderes Feindbild identifiziert. Das wird ja immer wieder klar, wenn man jetzt sich so die Kernthesen aus Texten anderer Ökonomen reinzieht, die kapitalismuskritischer eingestellt sind. Die bringen ähnliche Argumente vor wie die Kritik am Staat an sich oder am planwirtschaftlichen Handeln, dass es zu ungleich, also dass die Einhegung des Individuums dazu führt, dass man so viele Freiheiten aufgeben muss, dass es nicht mehr als gerecht angesehen werden kann, daraus irgendwelche sozialen Gleichheiten zu generieren auf einem künstlichen Weg. Genauso stellen das ja die anderen dem gegenüber, dass ein freigelassener Markt zu so hohen sozialen Spannungen und wirtschaftlichen Krisen führen muss, dass es ein Ausgleichsorgan geben muss, das irgendwie eingreifen kann, sollte etwas aus den Fugen geraten. Also die sagen einfach, ja, da treten bestimmt auch positive Prozesse auf, aber die negativen Prozesse sind halt so schlimm, wir müssen unbedingt was dagegen unternehmen. Und daraus legitimiert sich ja dann der Kerngedanke des Kollektivismus, dass man dem freien Markt etwas entgegenstellen muss, eine Institution, die ähnlich viel Macht in sich vereint, die dann ausgleichend einwirken kann, um dann so etwas wie eine soziale Gerechtigkeit zu erschaffen. Und also daraus legitimieren diese Leute eben, dass sie die Freiheit von Individuen einschränken dürfen und müssen.
Das ist ein sehr, sehr tiefgründiges Problem tatsächlich hier. Dieses Ungleichheitsproblem ein paar interessanten Lösungsansätzen. Also gehen wir beispielsweise an, okay, Ungleichheit, ist die Frage, es gibt recht, Hayek beschreibt das in dem Buch ganz so, also es gibt eigentlich an sich nur eine a priori, ja, das heißt, du weißt nicht, in welcher Klasse du irgendwie am Ende sein wirst, gibt es am Ende nur eine Art und Weise der Gleichstellung, das ist nämlich die komplette Gleichverteilung. Jeder hat genauso viel wie jeder andere. Alles andere, ja, und weiß ja nicht, wo du am Ende bist. Und das ist tatsächlich auch ein sehr interessantes Argument, zu sagen, dass du beispielsweise Regeln und all diese Geschichten, beispielsweise die Gesellschaft und das Zusammenleben bestimmen, an sich so ausgestalten müsstest, dass ein jeder zustimmt, ohne zu wissen, wo er am Ende sozusagen, in welcher sozialen und wirtschaftlichen Schicht er sich am Ende befindet. Und das ist ein sehr konstitutioneller Betrachtungsrahmen, den beispielsweise einen Buchanan, den wir damals schon untersucht haben, aber meiner Meinung nach auch ein Hayek sehr, sehr stark einnehmen würde und zu sagen, okay, was sind denn die Regeln gegeben, ich weiß nicht, wo ich am Ende bin, die ein jeder für fair halten würde. Und ich glaube, da kommt man eben entweder bei kompletter Gleichverteilung oder etwas raus, was sehr, sehr stark dem Markt ähnelt. Dann geben wir uns mal das Gedankenexperiment. Wie kommt es denn überhaupt zu Ungleichheit in der Marktwirtschaft? Ja, und ich rede jetzt hier natürlich von dem Ideal. Ich glaube aber, das darf ich auch, denn ich finde es immer sehr interessant. Kapitalismuskritik ist immer die Kritik an dem, was wir aktuell sehen, an der Realität. Was viele oder fast alle behaupten würden, ist nicht das Optimum des Kapitalismus, sozusagen Real Capitalism has never been tried. Man vergleicht das dann aber immer mit dem Perfektzustand des Sozialismus. Und ich glaube, das ist kein richtig guter Vergleich, also nicht wirklich fair. Aber jetzt sagen wir nun mal, beispielsweise in so einem perfekten Zustand, wie kommt es denn überhaupt zu Ungleichheiten? Ja? Wie kommt es dazu, dass Ressourcen ungleich verteilt sind in einer freien Marktwirtschaft? Und Ressourcenverteilung in einer Marktwirtschaft läuft eben so ab, derjenige, der andere Leute dazu überzeugen kann, ihm Ressourcen zu überlassen, der bekommt all diese Ressourcen. Und wie kann er sie überzeugen? Nun gut, indem er ihnen mehr Wert gibt, als ihnen diese Ressourcen wert sind. Ja? Das heißt, ich gehe raus auf den Markt und sage mir, hey, ich sehe da jetzt irgendeinen Apfel und der kostet 1,50. Und ich denke mir, die 1,50, die in meiner Tasche sind, die sind mir weniger wert als dieser Apfel. Und dann überlasse ich diesemjenigen die 1,50. So, und wenn er das mit ganz vielen Leuten macht, dann hat er wahrscheinlich viel, viel mehr Geld als jeder andere. Aber er hat es geschafft, indem er einfach kollektiv den Menschen dadurch mehr Wert geschaffen hat. Also klar, er ist zwar absolut reich, aber jeder andere hat individuell die Entscheidung getroffen, dass für ihn diese Ressourcen, die er besitzen hat, nicht so viel wert ist. Also dementsprechend ist der Wert der Gesellschaft dadurch eigentlich gestiegen. Und zwar haben wir jetzt eine ungleichere Ressourcenallokation, aber der Wert der Gesellschaft im Sinne von dem, was sie konsumiert hat oder wie sie sich verhalten konnte oder was ihr ermöglicht wurde, die persönlichen individuellen Entfaltungsmöglichkeiten sind im Prinzip Pareto-optimal. Ja? Also es gibt keine bessere Verteilung. Und das ist immer das, was viele Leute an sich nicht ganz so verstehen. Natürlich ist es ein Second-Order-Effekt, den man hier betrachten muss. Und ich finde das immer sehr, sehr ungerecht, wenn ich dann immer sage, okay, das ist die Ressourcenverteilung. Und natürlich, ich will nicht sagen, dass wir uns in diesem perfekten System befinden. Meiner Meinung nach, das ist natürlich meine persönliche, ist natürlich sehr, sehr viel der Ressourcenkonzentration dadurch bedingt, dass verschiedene Leute eben das politische Spiel so beeinflussen, dass die Ressourcen zu ihnen fließen, obwohl sie dafür eben nicht entsprechenden Mehrwert geliefert haben. Tatsächlich auch ein Argument, das wir in Road to Serfdom sehen, nämlich dahingehend, als Hayek die Frage stellt, wer sollte denn beispielsweise jetzt am langen Hebel sitzen, wer ist jetzt die Person, die entscheidet, welche Pläne dürfen denn jetzt umgesetzt werden? Und in der freien Wirtschaft ist das eben derjenige, das Individuum, das sagt, okay, ich kann meinen Plan umsetzen oder ich kann meinen Plan nicht umsetzen, je nachdem, wie meine individuelle Ressourcenbeschränkung ist. Und deswegen sagt Hayek beispielsweise auch, nun gut, in einem solchen System ist es natürlich viel, viel besser, einfach nur darum zu kämpfen mit jedem Mittel, am längsten Hebel zu setzen, nämlich derjenige, der entscheiden darf, wie die Ressourcen verteilt werden. Egal, ob das jetzt wirklich viele Mehrwert für die Gesellschaft schafft oder nicht. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, welches System schafft für die Gesellschaft dann Mehrwert. Also meiner Meinung nach ist die Entscheidung recht eindeutig. Es gibt natürlich Gegenargumente, aber das ist so meine Überlegung diesbezüglich.
Also ich finde die Überlegung an sich erstmal schon mal sehr wichtig. Und ich denke auch dieser Aspekt, den du gerade beleuchtet hast von Hayek mit der Prämisse, dass Transaktionen, die halt freiwillig stattfinden, ein Win-Win-Geschäft sind. Die ist sehr, sehr wichtig, um zu verstehen, warum der Kapitalismus die letzten, ja im Prinzip seit der industriellen Revolution, dazu geführt hat, dass der Lebensstandard so brachial gestiegen ist. Was aber auch eine Prämisse dessen ist, dass alle Leute in gleicher Weise an diesem Marktgeschehen teilnehmen können, dass sie also die Fähigkeit bzw. Freiheit haben, das zu machen. Da sehen wir sicherlich schon mal große Unterschiede, auch je nachdem, in welchem Land man halt geboren wird. Und was man meiner Meinung nach auch sehr stark vernachlässigt in diesem Argument, ist die Komponente des Glücks. Also wenn mehrere Apfelbauern in den Wettbewerb steigen, dann wird es passieren, dass manche von denen einfach Glück haben, andere von denen einfach Pech haben. Und am Ende ist halt der eine reicher als der andere. Und das ist sicherlich ein Mechanismus, wo wir als erstes mal sagen können, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil das ist ja irgendwie auch fair. Wenn irgendwie exogen halt Glück oder Pech passieren kann, das kann jeden treffen, das ist okay. Aber wir müssen halt berücksichtigen, dass die Konsequenzen dessen dann wieder sein können, dass einige andere Leute deswegen, weil sie eben kein Glück bzw. Pech hatten, nicht mehr gescheit am Markt teilnehmen können, dass wir die auch wieder irgendwie durch einen politischen Rahmen irgendwie sicherstellen müssen. Und die andere Komponente im Bereich Glück, das habe ich, glaube ich, mit Tom, wir haben das, glaube ich, schon mal besprochen, ist die Art und Weise, dass wir Menschen an sich einfach unterschiedlich geboren werden. Also wir haben ganz unterschiedliche Genprofile, wir haben ganz unterschiedliche Familien-Backgrounds. Und das sind natürlich Aspekte, wo man die Art und Weise, wie man auf diesem Marktgeschehen interagieren kann, massivst beeinflussen, ohne dass man selber was dafür kann. Also ich meine, die grundlegendste Argumentation eines kapitalistischen Systems wäre ja, man würde die Freiheit maximieren und jeder macht einfach das, was es will und es gibt praktisch keine Privilegien. Und das ist ja an sich erstmal eine schöne Vorstellung. Wenn es keine Privilegien gibt, dann gelten ja die gleichen Regeln für alle. Was aber halt trotzdem in der operativen Ebene dann in der Realität nicht so ist, weil manche Menschen sind einfach schlauer als andere, manche Menschen sind einfach gewiefter als andere, manche Menschen sind einfach rücksichtsloser als andere. Und das hat durchaus Konsequenzen darauf über 30, 40, 50 Jahre, wie sich das Leben eines Menschen entwickelt. Und das sind durchaus Aspekte, die wir irgendwie berücksichtigen müssen. Und deswegen würde ich grundsätzlich schon sagen, dass diese Anschauungsweise von, nicht zwingend von Hayek, aber eher von Mises, dass man irgendwie möglichst wenig interferieren muss, dass die nicht ganz richtig ist, weil dieser Aspekt eben vernachlässigt wird. Und das ist sicherlich eine Sache, wo man diese goldene Mitte, diesen Weg zwischen dem Eingriff des Staates auf sozialistischer Ebene und dem Laissez-faire-Kapitalismus irgendwie finden muss. Und das ist ein politisches Argument, was meiner Meinung nach in der österreichischen Schule generell, aber auch bei Hayek ein bisschen untergeht.
Aber ist man da nicht auch schon auf halbem Wege zur neuen Freiheit gegangen? Also dass man schon mehrfach dann dem Einwand stattgegeben hat, dass Freiheit von Not und Leid auch zum Freiheitsbegriff gehören. Also das widerspricht ja irgendwie dem Kerngedanken des Individualismus, dass es nur darum geht, anzuerkennen, dass der Einzelne die Freiheit hat, sein Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Genau. Also das ist ja die einzige Freiheit, um die es geht, eigentlich. Und der erweiterte Freiheitsbegriff ist dann nämlich der der Gleichheit, also der neuen Freiheit, dass man eben auch sagt, okay, es darf aber auch kein Leid entstehen und es darf keine Not entstehen.
Das ist ja das, was Hayek recht weit am Anfang, ich würde sagen, in den ersten beiden Kapiteln auch schon sagt. Ja, man hat am Anfang dieses klassisch liberale Argument, so okay, ich bin eigentlich nur frei von Zwang, ne, ich kann mich nie mit irgendwas zwingen, irgendwas machen. Und was dann eben durch den Kollektivismus oder kollektivistische Ideen aufgekommen ist, ist zu sagen, nun, ich bin auch frei von Knappheit in einem gewissen Maße. Und ich glaube, das ist was du nicht a priori begründen kannst, denn das ist etwas, was wir uns nur leisten können ab einem gewissen Stand der Entwicklung. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir diesen Stand der Entwicklung nicht erreicht haben. Ich will nur sagen, dass es eben eine Erweiterung der grundlegenden Spielregeln der Realität im ökonomischen Sinne ist, wenn ich haushalte. Und es muss einem auch immer bewusst sein, ich meine, Hayek sagt das auch, also es gibt unterschiedliche Arten von Gleichheit. Ja, also er sagt, es gibt irgendwie das, wo du irgendwie das Existenzminimum bekommst. Er meint, dass niemand sozusagen hungern muss oder auf der Straße leben muss. Und ich glaube, da wäre jeder oder die meisten Leute wären d'accord damit. Aber es gibt dann natürlich auch, ob man dann wirklich im Luxus leben muss oder, ich meine, wenn man aktuell sich die Debatte um Bürgergeld oder irgendwie Zuschüsse für Leute sich anschaut. Ich glaube, da gibt es durchaus Unterschiede. Von daher, ich weiß gar nicht, ob Tim deine Kritik so stark, natürlich ist es nicht zentral bei ihm angebracht, aber ob diese Kritik so gewürdigt ist, dass er sich nie darüber Gedanken gemacht hat. Also ich glaube, Hayek hat sich schon darüber Gedanken gemacht, gerade auch hier, die Stellen sind nur etwas verbaut.
Ja, was ich an der Stelle schon sagen würde, das erinnert mich an ein Argument, was Professor Leschke mal gebracht hat, Shoutout an der Stelle, dass sich der Freiheitsbegriff schon in etwas weiterentwickelt hat seit dieser Zeit, in der Hayek das veröffentlicht hat, wo es früher mehr darum ging, Freiheit von zu haben, also die Freiheit von Gewalt, die Freiheit von Zwang, die Freiheit von Unterdrückung etc., von Hass, von Verfolgung, und sich das erweitert hat hin zu Freiheit zu. Also man hat nicht nur Freiheit von schlimmen Sachen, sondern man hat halt auch Freiheit zu bestimmten Dingen. Also die Freiheit zur demokratischen Partizipation, die Freiheit daran, am kapitalistischen System teilnehmen zu dürfen, die Freiheit daran, die Freiheit dazu, sich selbst zu entwickeln. Und das sind schon Aspekte, die klar mehr auch von der, wie man sie operativ umsetzt, mehr Richtung Planung und auch staatliches Eingreifen gehen, keine Frage. Aber man muss schon auch sehen, dass diese krasse Schwarz-Weiß-Betrachtung, wie sie oft in der österreichischen Schule formuliert wird, dass sie in der Realität einfach keinen Sinn hat. Also ich meine, wenn wir wirklich sagen, wir machen gar nichts am Staat und gar nichts an irgendwie Regeln und sowas, dann wird es schon auch eskalieren. Also auch diese Argumentation von Mises mit dem Nachtwächterstaat ist meiner Meinung nach dort zu schwach. Aber es ist, glaube ich, trotzdem sehr wichtig, dass man sich darauf beruft und darauf auch Verständnis aufbaut, wie schief es eben gehen kann, wenn der Staat es falsch macht. Und das ist, glaube ich, das, wo Hayek wirklich mit den größten Bausteinen geliefert hat in dieser Betrachtungsweise. Also ich bin ja an sich eher keiner, der komplett laissez-faire unterwegs wäre. Aber ich bin trotzdem jemand, der das gerne versucht zu verstehen und auch gerne überlegt, warum die andere Betrachtungsweise des extremeren kollektiven Handels so viele Schwachstellen hat. Aber ich glaube trotzdem, dass die grundsätzliche Schwarz-Weiß-Diskrepanz, die dort oft von beiden Seiten aufgebaut wird, ziemlicher Unfug ist.
Ich muss kurz nochmal die Österreicher in Schutz nehmen, denn an sich sind es hauptsächlich, wenn man, also man hat halt immer den Anarchokapitalisten vor sich und das ist dann eigentlich erst die spätere Repräsentative à la Mary Rothbard. Ich meine, ich finde es immer schwierig, also beispielsweise auch ein Mises sagt halt anfangsweise, okay, da gebe ich dir natürlich recht, für ihn ist halt das Problem, dass ein jeder Interventionismus wie so eine Art Slippery Slope Argument dann dazu führen kann, dass halt immer mehr ist, weil du hast irgendwie eine Intervention und die führt dazu, dass halt es zu irgendeiner Imbalance in einem anderen Teilgebiet gibt, was dann dazu führt, dass du eine weitere Intervention brauchst, was dich dann sozusagen spiralenmäßig dazu führst, dass du eben dann immer weiter in den Interventionismus und dementsprechend, wenn das Ganze fortschreitet, auch in den Kollektivismus abrutscht. Und man kann das teilweise sogar sehen und ich glaube, es ist nicht, dass das eine kausal zwingende Zusammenhangslage ist. Aber wenn wir uns beispielsweise heutzutage die Situation betrachten, dann würde ich beispielsweise sagen, dass in gewisse oder in sehr, sehr viele Teilbereiche des ökonomischen und nicht nur des ökonomischen, sondern auch des kompletten Lebens viel zu stark eingegriffen wird. Und ich meine, das ist wieder ein Argument hier aus Hayek, dass er sagt, selbst wenn du versuchst, den ökonomischen Plan zu machen, gelingt es dir eben nicht, den auf das rein ökonomische zu beschränken, denn du musst immer eher auf irgendwelche anderen Teile und Bestandteile des beispielsweise Privatlebens zurückgreifen. Er sagt halt irgendwie, wie deine Freizeitgestaltung oder sowas ist, was, wenn wir uns das im Dritten Reich ansehen, ja, wir hatten irgendwie die Hitlerjugend, all diese Geschichten. In der Vision, wie ich sie damals gelesen hatte, gibt es so einen netten Comic, der sozusagen dieses Slippery Slope, dieses Rutschen-Argument in den Kollektivismus und in den in totalitäre Strukturen eben darstellt. Auch sehr, sehr interessant, diese Zusammenfassung, die ich damals gelesen hatte, ist eben viel stärker auf dieses Slippery Slope Argument als jetzt beispielsweise hier die Vollversion, die ja doch an sich mehr die philosophischen und rein politischen Argumente dahinter wieder darlegt. Anyway, was ich halt eben sagen möchte, an sich kann man halt eben schon dieses Argument machen. Je mehr ich drüber nachdenke, desto stärker bin ich ein Konstitutionalist. Also ich sage, okay, ich habe ein Regelwerk, was mir darlegt, okay, das sind die Grundregeln, nach denen sich jeder verhalten muss. Und dann habe ich einen Staat, der diese durchsetzt. Also kein Plan. Es gibt keine, die irgendwie mehr irgendwelche Privilegien haben, die ihnen nicht zustehen würden. Ich glaube, das ist einfach meine Vorstellung von Fairness. Ich weiß, es ist natürlich angreifbar dahingehend, dass beispielsweise irgendwelche Ungleichheit im Sinne von unverdient, ja, irgendwie das Glück und das Pech. Und aber auch da glaube ich, dass beispielsweise sich in einer Konstitution vielleicht irgendeine Art von Mechanismus reinbasteln ließe.
Definitiv.
Man muss halt einfach schauen, dass man das Ganze so gestaltet, dass so wenig Raum wie möglich da ist, dass man sich aufgrund von sowas dann weiter hingehend zu einem stärkeren Kollektivismus, zu einer stärkeren Rolle des Staates umwandelt.
Im Prinzip ist das ja dann schon der ganze Staatsprozess. Also man legt einmal diese konstitutionelle Ökonomik vor und macht die Konstitution dann eben auch so, dass, wie du gerade gesagt hast, da so eine gewisse Asymmetrie ist, dass Leute, die Glück hatten, eben ein bisschen mehr abdrücken müssen, Leute, die Pech hatten, ein bisschen weniger abdrücken müssen und dass man dann eben, sobald diese gute Verfassung mal steht, wirklich einfach die ganze Energie darauf fokussieren muss, dass man jetzt nicht in den Sozialismus abdriftet. Das ist im Endeffekt die Geschichte.
Ist es nicht so, dass diese Freiheit von der du vorhin gesprochen hast, so etwas ist wie eine Freiheit der ersten Ordnung? Also etwas wie Menschenrechte, die werden dir gewährt und die schützen dich einfach nur vor Schaden, der dir zugefügt werden könnte. Und die Freiheiten zu, das ist dann schon irgendwie sowas wie zweite Ordnung Freiheit. Und eigentlich ist das schon gar kein richtiger Freiheitsbegriff mehr, sondern es ist so eine Art Ökonomie der Kultur. Das sind also irgendwelche kulturellen Werte, die sich eine Gesellschaft leistet. Also hier werden auch wieder Ressourcen umverteilt, also es kommt zu einer Allokation und man sagt einfach, okay, wir als Gesellschaft leisten uns das, dass unsere Individuen zusätzlich noch Folgendes machen können. Und dann sagt man Wahlrecht für alle ab 18 oder Wahlrecht für alle ab 16 und dann wird definiert, wer alles so demokratisch wählen kann. Also man leistet sich dann so etwas wie eine Demokratie, man leistet sich als Gesellschaft so etwas wie eine soziale Marktwirtschaft und eigentlich ist das ja auch mehr oder weniger so eine Art kulturelles Marktgeschehen, was da stattfindet, weil man sagt, wir sind bereit, dafür etwas auszugeben als Gesellschaft. Und man verkauft das dann aber als Freiheitsbegriff.
Genau, das ist ja eben diese Perversion, die Hayek beschrieben hat, die eben die Sozialisten mit diesem Freiheitsbegriff gemacht haben. Weil ich tatsächlich heutzutage auch, wir hatten es jetzt vorhin angesprochen, dass die Europawahlen, wo der Freiheitsbegriff von sehr, sehr vielen Parteien verwendet wurde, die ich jetzt nicht als die freiheitsliebendsten Parteien beschreiben würde. Also auf keinsten. Und um nochmal auf das zurückzukommen, was ich vorhin gesagt habe, beispielsweise in einer solchen Demokratie, wenn man eben so eine Konstitution, so eine Verfassung aufsetzen würde, ich finde, dieses Gedankenexperiment, und ich weiß, das hat seine Schwächen, aufsetzen würde, zu sagen, nun gut, wie würde ich jetzt halt beispielsweise die Konstitution bewerten, wenn ich jetzt, oder die Verfassung, wenn ich jetzt nicht wüsste, wo ich am Ende sein werde, ja, ob ich jetzt der CEO von 4 Firmen bin und Milliarden auf meinem Konto habe, oder ob ich jetzt irgendjemand bin, der aufgrund von, ich weiß nicht, Autounfall oder so arbeitsunfähig ist. Und ich glaube, dann würde eine Verfassung rauskommen, in der man beispielsweise eine Grundsicherung oder sowas hätte. Aber heutzutage haben wir extremst viel von dem, was wir als Planen betitelt haben. Ja? Irgendwelche Industrien, die einen Vorteil bekommen. Ja, jetzt hat heute, wenn ich heute, gestern, vorgestern, irgendeine Push-Meldung bekommen, extremst hohe Zölle auf E-Autos aus China. So, ich denke mir so, ist doch komplett Banane. Also, ich meine, an sich ist doch eigentlich ganz gut, lass die Chinesen doch Steuern bezahlen, damit die Subventionen auf ihre E-Auto-Hersteller machen, ja, und die E-Autos unter, sag ich mal, sonst kompetitiven Preisen verkaufen könnten und lass den europäischen Konsumenten, wenn er doch möchte, ein extremst günstiges chinesisches Auto genießen dürfen, was er sonst ohne diese Subventionen gar nicht genießen dürfte, zu diesem Preis beispielsweise. Und das ist nur ein Beispiel, ja. Also wir haben irgendwie sehr, sehr viel Eingriff, ich glaube, am meisten Eingriff, zumindest in der EU, geht es rund um Lebensmittel und Agrarpolitik, was Subventionen, Steuern, Zölle und all das angeht. Also es gibt extremst viel Plan, wo ich denke, wenn du von null, von weiß aus anfangen würdest, also blank, weißes Blatt Papier, du weißt nicht, ob du später ein Bauer bist, ein Landwirt, und ich weiß, die Landwirte haben es schwer. Ich will sie gar nicht kritisieren als solche, aber es geht darum, irgendwelche Privilegien, egal welcher Art. Ich finde, wenn ich nicht weiß, ob ich derjenige bin, der dieses Privileg genießt, oder ob ich derjenige bin, der für dieses Privileg bezahlt, ich glaube, die wenigsten würden gewillt sein zu sagen, die Chance nehme ich an, dass ich dann vielleicht zu der einen privilegierten Gruppe gehöre. Und das gilt jetzt halt für sehr, sehr vieles. Also es gilt auch dafür, wenn irgendwelche Firmen, Industrielle, Großindustrielle irgendwelche Aufträge bekommen, nur weil sie jetzt Lobbyarbeit oder sowas betrieben haben. All das zähle ich damit rein. Also es geht darum, irgendwelche Privilegien werden geschaffen. Und ich glaube eben, wenn man von null aus starten würde und keiner wüsste, wo er am Ende sein würde, ich glaube, dann würde die Anzahl der Privilegien extremst weit nach unten geschraubt werden. Bis auf eben, dass man sagt, okay, ein Modikum an Freiheit zweiter Ordnung sollte bestehen.
Für mich ist das immer eine Frage, wie sehr fängt man bei dieser Betrachtung, also bei diesem Gedankenexperiment von Null an?
Kann keiner
machen. Also weiß man auch gar nichts über irgendwelche möglichen Herrschafts- und Wirtschaftsformen, in denen man landen kann, oder hat man da schon einen sehr guten Überblick und kann sich was aussuchen? Weil, also wenn man wirklich von 0-0 anfängt und man ist erstmal nur rein auf den eigenen, auf das eigene Überleben bedacht und dass man irgendwie in dem System klarkommt, dann würde ich da auch vollkommen zustimmen. Aber dann fällt so dieser Gesamtbereich des Idealismus weg. Und ich glaube, für einen Grad an Idealismus sind wiederum mehr Menschen, als man meinen würde, dazu bereit, auch eigene Vorteile zu opfern. Also die überlegen sich dann lieber, wie sieht mein ideales Utopia aus, und vernachlässigen dann dafür die eigene Chancenmaximierung. Das sollte man nicht unterschätzen, weil das ist näher an den realen Entscheidungsfindungen dran, die Menschen treffen, wenn sie sich zum Beispiel für kommunistische Ideen irgendwie begeistern oder sowas. Also die sind schon, denke ich, dazu bereit, den eigenen Vorteil für ein gewisses Stück aufzugeben, um halt dieses Utopia, was sie sich ausrechnen, damit erreichen zu können.
Gebe ich gleich mal ein Beispiel, weil bei mir ist das in Teilen persönlich so. Ich würde zum Beispiel sagen, die Chancengleichheit in einem Land, nehmen wir mal Deutschlands als Beispiel, wird auf jeden Fall insgesamt besser, wenn wir Bildung günstig oder kostenlos zur Verfügung stellen können, wird auf jeden Fall besser, wenn wir die Grundbedürfnisse eines Lebens, einer Lebensaufrechterhaltung sozusagen günstig zur Verfügung stellen. Das heißt, wir müssen günstige Lebensmittel haben, günstige Energieversorgung und günstige Wohnräume. Und ich sage auch, die Chancengleichheit wird auch nochmal viel besser, wenn wir günstige Infrastruktur haben. Also wenn entweder die Züge sehr günstig sind oder wir halt die günstigen chinesischen E-Autos kaufen können und dann auch Straßen bzw. Schienen haben, die funktionieren. Und ich wäre schon bereit, wenn ich jetzt wüsste, meine Steuern gehen auch großteils dahin, dass sie eben diese Sachen finanzieren, wäre ich auf jeden Fall bereit, da überproportional viel auszugeben, weil ich wüsste, die Gesellschaft an sich wird dadurch besser, wenn man diese Bereiche Energie, Wohnraum, Essen, Infrastruktur, Bildung und
Gesundheit.
Was war das Letzte?
Gesundheit.
Gesundheit, wenn man die subventioniert, definitiv wäre ich da dafür. Ist nicht kapitalistisch, ist auch nicht freie Marktwirtschaft, halte ich trotzdem für eine dominante Strategie gegenüber dem, was wir jetzt haben. Aber weil ich halt nicht weiß, dass es so ist, oder beziehungsweise weiß, dass es nicht so ist, ist es wieder ein anderes Kalkül. Und da sind wir jetzt wieder da, wo Tom gemeint hat, wenn man jetzt von 0-0 anfängt, ja, dann
wird es schwieriger. Dann würde ich aber, und ich will nicht so wirklich krass abdriften hier, aber an sich könnte man jetzt sagen, okay, das ist dein Ziel, aber ich weiß nicht, ob das Mittel, welches du wählst, nämlich die Besteuerung und dann das Umverteilen durch den Staat in eben beispielsweise die Versorgung von Gesundheit, Infrastruktur und so weiter, ob das überhaupt das effizienteste ist oder das effiziente Mittel, Weg, um beispielsweise das Zweck von individueller Entfaltung oder sowas, wie auch immer man das nennen möchte, zu treiben. Ja, wenn das so ein extrem stark wertstiftendes Unterfangen ist, dann müsste es doch extremst große Bereitschaft geben von Individuen, von Zusammenschlüssen von Individuen, beispielsweise diese Geschichten bereitzustellen. Naja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass, ja, also ist ein Gedankenexperiment. Ich glaube, das werden wir jetzt nicht innerhalb von den restlichen paar Minuten, die wir jetzt haben, oder auch in der ganzen Folge beantworten können. Also ich glaube auch, wenn man das könnte, würde einem so einige Möglichkeiten offen stehen. Aber es ist eben die Frage, ob die Bereitstellung durch den Staat für eben diese Güter die effizienteste ist. Bei manchen vielleicht, ja, wenn man irgendwelche natürlichen Monopole hat. Aber auch da gibt uns Hayek einen Ansatz, explizit beispielsweise, wenn es darum geht, die Bereitstellung von Energie, von Wasser zu gewährleisten, sagt er, na gut, ich habe entweder zwei Möglichkeiten, entweder ich habe eine staatliche Bereitstellung des Ganzen oder ich habe ein natürliches Monopol, was durch den Staat stark beäugelt wird. Ja? Und er sagt ja beispielsweise, dass so entweder das Zweitere ist halt eben die US-amerikanische Variante. Ja, ich habe zwar irgendeine Firma, die ist zwar privatwirtschaftlich und hat privatwirtschaftliche Anreize und alles, aber die kann jetzt halt nicht sagen, haha, ich bin der Einzige und du zahlst mir jetzt halt für den Liter Wasser 12 Millionen Euro. So, kannst du halt nicht machen. Aber die hat trotzdem versucht, das Ganze noch privatwirtschaftlich zu managen im Rahmen von dem. Und das ist natürlich jetzt halt wieder die Frage von dem, was die Gesellschaft als fair betrachtet. Beispielsweise an Preisen.
Kurzer Einschub dazu, weil ich glaube, wir reden gerade ein bisschen aneinander vorbei. Worum es mir geht, ist Subventionswirtschaft, nicht staatliche Bereitstellung. Also es geht nicht darum, die Produktion von irgendwelchen Gütern in staatliche Hand zu legen, sondern zu sagen, zum Beispiel, auf Lebensmittel entfällt die Mehrwertsteuer. Sowas zum Beispiel.
Was ich jetzt halt nicht unbedingt als Subvention sehen würde, aber ja.
Naja, im Vergleich zu dem, wie es jetzt ist, wäre es ja schon eine Subvention.
Ja, okay, ich will es halt nicht in eine Steuerdebatte abdriften, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ich kann zumindest teilweise nachvollziehen, was du hier meinst. Es gibt, glaube ich, einige Ineffizienzen, die man hier ansprechen könnte. Ich glaube, insgesamt Lebensmittelfolge oder also Lebensmittelsektorfolge wäre immer super interessant. Ich glaube, da gibt es einiges an Ungereimtheiten, die man sich gar nicht erst vorstellen kann. Aber ja, natürlich, ich weiß schon in der Art, wie du es meinst, einfach Unterstützung. Meine Frage, die ich eben stelle, ist, ob das wirklich der effizienteste Weg ist oder ob ich nicht sage, hey, jeder behält sein Geld einfach, niemand muss eben diese Subvention treffen und wir lassen einfach jeden selbst entscheiden und dann den Markt bereitstellen für eben diese Güter.
Also ich würde dir komplett zustimmen, bis halt auf diesen einen definitorischen Punkt, nämlich dass es hier um Güter geht, weil bis zu dem Punkt funktioniert es, glaube ich, ganz gut, aber wenn es dann um die Bereitstellung von Wissen geht, dann ist ja eigentlich Verknappung so eine quasi universelle Regel, um das Wissen wertvoller zu machen. Also solange du dir sicher sein kannst, dass kein Zweiter auf dieselbe Idee gekommen ist wie du, kannst du den Wert von dem, was du dir da erdacht hast oder was du konzipiert hast, erstmal ganz gut steigern, indem du es verknappst, also indem du es seltener machst.
Ja. Redest du gerade von Patenten oder was ist das Argument?
Es geht ja um alles, also geht um Paper, geht um Patente, egal was du halt für dich selber erschaffen hast an Wissen, an Fortschritt, den du generiert hast potenziell, den kannst du im Wert steigern, indem du ihn nicht frei zugänglich machst und indem du ihn halt ja, seltener, indem du ihn verknappst, wozu nur du in der Lage bist, weil du in dem Moment der Einzige bist, der darauf Zugriff hat.
Nun gut, ich kann das beste Patent haben, was potenziell viel Geld macht. Wenn ich damit kein Geld mache, wenn ich es einfach nur rumliegen lasse, ich meine, dann ist es im Prinzip auch wertlos, dann bräuchte ich es auch gar nicht.
Ja, aber man kann die Zugänglichkeit ja auch verknappen, also man kann das nur sehr, sehr ausgewählten Leuten zugänglich machen, die dafür sehr viel Geld bezahlen müssen.
Gut, ich könnte, also ist natürlich dann eine individuelle Abwägung, ne? Also Patentrecht und, oder sag ich mal, das nicht das Recht an sich, aber die ökonomische Bewertung von Patent, dem Konzept des Patents an sich ist tatsächlich stark debattiert, auch unter Kreisen der österreichischen Ökonomischen, wenn man natürlich irgendwie sagen kann, na, ist das jetzt irgendwie individuelles Eigentum, zählt es da irgendwie dazu oder schaffe ich durch Patente nicht nur irgendwelche Monopole, die durch den Staat sozusagen aufrechterhalten werden, was ja, an sich einer der größten Kritikpunkte der Österreicher ist. Also da bin ich mir nicht ganz sicher.
Also was mein Problem dabei ist, ist, dass es keine echte Konkurrenzsituation gibt. Weil, also klar, das kann sein, irgendjemand kommt nochmal auf dieselbe Idee und entwickelt das genau das Gleiche und kann es dann auch nutzen. Aber das ist in der Regel halt ein Prozess, der ist sehr, sehr an Zufälle gekoppelt und der ist wenig, also das Konkurrenzgeschehen ist nicht so maßgeblich wie im freien Markt. Wenn du irgendein Gut anbietest, wofür es eine Nachfrage gibt, dann wären Konkurrenten ja blöde, wenn die das nicht nutzen würden, wenn du der Idiot bist, der versucht, es zu verknappen. Also wenn du derjenige bist, der sagt so, okay, ich bin der einzige Wasserhahnproduzent, ihr kriegt jetzt alle keine Wasserhähne mehr, außer ihr kauft die für 2500 das Stück. Dann kommt einfach einer und sagt so, hey, also ihr könnt hier bei mir auch für 20 Euro einen haben. Also das wird ja sehr, sehr schnell ausgehebelt durch einfache Konkurrenzmechanismen. Aber wenn du ein besonders tolles Patent hast, zum Beispiel du hast irgendein Medikament entwickelt oder sonst irgendwas, dann hast du kaum Konkurrenzdruck, der dir die Verknappung unlukrativ machen würde.
Tatsächlich.
Und daraus können ja schon Probleme entstehen, wenn das zum Beispiel ein Medikament ist, was eine spezifische Tropenkrankheit oder sowas heilt und die Leute müssen Unsummen dafür ausgeben, um überhaupt daran zu kommen und dieses Medikament produzieren zu können, zum Beispiel.
Tatsächlich ist
das könnte man ja als Problem anerkennen, finde ich.
Das größte Problem dabei ist eigentlich nicht, dass die Leute nicht drauf kommen, wie man das herstellen kann, sondern dass eben die Art des Herstellungsprozesses patentrechtlich geregelt ist, dass das niemand anderes machen kann. Ja, also sehr häufig so, sobald dann irgendwie dieses Patent ausläuft mit dem Schlagtag, gibt es irgendeine riesige Firma in Indien, die dann einfach die Generika herstellt und dann irgendwie zu 0,1% des anderen, des Medikamentspreises selbst dann auf den Markt wirft. Ja, ich meine, da gibt es ein Argument, okay, du hast Herstellungskosten, also hast du F&E, Forschungs- und Entwicklungskosten, die du halt irgendwie decken möchtest durch deine Monopolrente, weil ansonsten ist das Ganze nicht profitabel, überhaupt in die Entwicklung zu gehen. Und dann ist halt eben das Argument, nun gut, wenn ich nicht mir sicher sein kann, dass ich nicht irgendwann eine Monopolrente daraus ziehen kann, dann werde ich dieses Medikament gar nicht erst erforschen und entwickeln. Und dann ist die Frage, will ich lieber irgendwie Monopolrente und Medikament oder gar kein Medikament? Und ich glaube, die meisten Leute würden irgendwie sagen, na gut, dann habe ich lieber irgendwie das Medikament plus Monopolrente.
Ja, und die Abwägung des Staates ist halt auch die zu sagen, hey, Patent kriegt halt dann 20 Jahre Laufzeit und 20 Jahre Laufzeit ist halt für den gesamten Staatskontext ist es halt nix. Und dann sagen die so, ja gut, haben wir halt mal eine kurze Monopolrente dafür, dass halt die Forschung massivst gefördert wird. Genau. Aber wie Simon vorhin schon gesagt hat, dieses Argument wird heiß debattiert und es gibt empirische Forschung dazu, die in beide Richtungen sehr glaubwürdige Argumente liefert. Und es ist definitiv keine eindeutige Sache, jetzt zu sagen, dass es eine gute oder eine schlechte Sache ist. Was wir jedenfalls wissen, ist, dass Patent Shelfing, also das, was Tom vorhin meinte, dass man halt ein Patent hat und es dann einfach künstlich verknappt, beziehungsweise einfach gar nicht an den Markt bringt, dass das Common Practice ist heutzutage, dass das die größten Konzerne mit Freuden machen und dass es bei denen einfach auch darum geht zu sagen, hey, wenn wir die neue Technologie jetzt aufkaufen und irgendwo sicher verstauen und kein anderer darf das machen, weil es patentiert ist, dann können wir halt unseren alten Kram sorglos weiterverkaufen. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die heutzutage überall praktiziert wird. Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ist sicherlich ein anderes Debattierthema. Aber es passt trotzdem gut, meiner Meinung nach, zu diesem Individualismus-Kollektivismus-Paket, einfach weil das ja dann sehr ja, individuelle Entscheidungen sind, sozusagen Wissen oder Zugang zu Produktionsinformationen nicht dem Kollektiv zur Verfügung zu stellen und zu sagen, hey, nein, da hat jetzt einer ein privatrechtliches Eigentum an einer bestimmten Information. Und das geht ja so weit zu sagen, die Firma in Indien, die du vorhin angesprochen hattest, die weiß ja, weil es ja patentiert ist, weiß sie ja, wie man es produzieren könnte. Also das ist ja genau die Sache, sobald man etwas patentiert, gibt man das Wissen ja an die Öffentlichkeit weiter, weil das Patentamt muss es ja verifizieren. Und das ist ja eigentlich der springende Punkt, dass man einen Anreiz schafft, für diese Leute überhaupt das Wissen weiterzugeben, weil es geht ja auch andersrum, wie zum Beispiel bei Coca-Cola, wo einfach das Rezept irgendwo in einem Safe versteckt ist und es weiß einfach keine Sau, wie es produziert wird. Und es hat auch noch niemand geschafft, es in den 100 noch was Jahren Firmengeschichte zu reproduzieren. Und man merkt auch heutzutage an all möglichen Getränken, die man kaufen kann, dass es noch keiner geschafft hat, trotz all der Methodik, die es vielleicht heutzutage dafür gibt. Also ist die good old-fashioned Geheimhaltung gibt es natürlich auch noch. Und das ist ja wiederum auch jeder Firma überlassen, das zu machen oder nicht.
Ja. Ja, das Äquivalent ist natürlich die Geheimformel des Krabbenburgers. ja, aber natürlich, ich meine, bei Lebensmitteln ist es noch ein bisschen was anderes, weil die Zusammensetzung beispielsweise bei, ich sage jetzt bei den Produkten, die heutzutage sehr, sehr stark vertrieben werden, immer stärker eben beispielsweise digitale Produkte, wo ich mir den Code oder sowas ansehen könnte und dann rein theoretisch im Prinzip einfach nur auf Steuerung C, Steuerung V drücken muss und dann habe ich deine Formel ist natürlich ein bisschen was anderes, aber ja, natürlich kann ich auch so machen. Also Geheimhaltung ist auch ein Ding.
Ja, also habt ihr noch irgendein schönes Schlusswort für mich, für diese Folge?
Ich glaube, einer der Geschichten, die Hayek so rausgebracht hat und ich glaube, die ihn auch als die sein Forschungsansatz insgesamt, ja, ich würde sagen, charakterisieren, ist eben, er sagt, nun gut, unsere Gesellschaft ist immer komplexer geworden und die Kollektivisten nutzen dieses Argument eben, um zu sagen, es ist immer komplexer, also es heißt, wir müssen planen. Hayek hingegen sagt allerdings, nein, das ist ganz genau die falsche Interpretation und der falsche Schluss, den wir daraus ziehen. Weil die Gesellschaft immer komplexer geworden ist, müssen wir die Zentren des Plans auf so klein wie mögliche Ebene halten. Das kann die Familie sein, das kann das Individuum sein, wie du es vorhin angesprochen hast, das kann die Firma sein, die ja an sich eine Insel der Planwirtschaft in einem Meer von Kapitalismus ist. Und ich glaube aber, sich das in Gedanken zu halten, ist eben, dass ein komplexes System, das zu versuchen, von außen zu verstehen und dann auch zu beeinflussen, im besten Fall nicht funktioniert und im schlimmsten Fall nach hinten losgeht.
Das ist ein sehr guter abschließender Denkanstoß, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Ja, dann lassen wir es dabei. Ich bedanke mich vielmals bei euch beiden. Ich glaube, den Zuhörern dürfte es aufgefallen sein, dass ich sehr, sehr heiß auf die Konversation war und mir das ziemlich viel Spaß gemacht hat. Wie gesagt, ich bin ein kleiner Hayek-Fanboy, ich gebe es offen zu. Aber er ist eben probably the GOAT of Economics, meiner Meinung nach. The greatest of all time. Und arguably. Da können wir darüber debattieren. Andere Folge. Liebe Zuhörer, falls ihr irgendein Thema habt, lasst uns wissen. Vielleicht gönnen wir uns das mal. Nichtsdestotrotz, wir bedanken uns vielmals bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wir nehmen das immer nicht auf unsere leichte Schulter. Wir sind sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr euch die Zeit und auch die Aufmerksamkeit dafür nehmt, uns zuzuhören. Falls ihr irgendjemanden kennt, der auch ein bisschen was zu Hayek hören möchte und den Weg in die Knechtschaft, leitet das gerne weiter. Wir freuen uns immer über Wachstum und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.